Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen. Unser Gast in dieser Stunde heißt Joy Azongaso Alemasung. Er ist seit Januar 2022 Bürgermeister im baden-württembergischen Heubach. Ich grüße Sie, Herr Alemasung.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ihr Name deutet ja auf Ihr Geburtsland Kamerun hin. Ihr Rufname Joy, das ist jetzt wiederum Englisch und bedeutet Freude. Hat dieser Name Sie so ein bisschen geprägt? Also sind Sie ein optimistischer Mensch?
Ich bin ein optimistischer Mensch und ich kann das nicht anders. Mein Papa hat mich Freude genannt, weil, so wie er mir erklärt hat, er war voller Freude, als ich geboren war. Und so bin ich aufgewachsen mit Freude und versuche, diese Freude immer auszustrahlen. Und er hat immer gesagt, die Freude soll Freude in andere Menschen bringen, so wie bei ihm.
Also sozusagen
eine Aufgabe. Und ich hoffe, das gelingt mir.
Aufgabe fürs Leben. Was heißt denn eigentlich, wenn man, sage ich jetzt mal, Optimismus in der Politik? Was ist ein optimistischer Politiker? Jemand, der an seine eigene Stärke und Durchsetzungskraft glaubt? Oder was heißt Optimismus in der Politik?
Ich glaube, Optimismus in der Politik bedeutet, die Menschen Hoffnung geben. Menschen beizubringen, dass sie immer ein halb volles Glas sehen und nicht halb leeres Glas. Und das ist wichtig, dass sie immer Hoffnung haben. Und diese Hoffnung muss man ausstrahlen, diese Hoffnung muss man schauen, dass man, ich weiß nicht, ob ich so sagen kann, erzwingen kann.
Erzwingen, Hoffnung erzwingen. Ein halb volles Glas immer wieder zu sehen. Joy Alemasung, Bürgermeister in Baden-Württemberg. Kommunalpolitik ist übrigens schon ganz lange sein Faible. Heubach. Heubach ist eine Stadt in Baden-Württemberg mit ca. 10.000 Einwohnern und Joy Alemasung ist dort Bürgermeister und zwar Bürgermeister für die CDU, Herr Alemasung. Vielleicht nutzen Sie jetzt hier die Plattform, Heubach mal in zwei Sätzen vorzustellen. Was macht Heubach aus?
Die Landschaft, die Menschen und die Vielfalt in Heubach. Es ist einzigartig.
Die Vielfalt? Was ist denn da vielfältig?
Kulturen, Unternehmen und wie gesagt, Wanderwege, Rosenstein, die Natur. Es ist so viel Positives und Schönes in Heubach.
Also Sie sind vor allem von der Natur angezogen. Bei etwa 10.000 Einwohnern kennt Sie wahrscheinlich inzwischen jeder. Womit haben Sie die Heubacher überzeugt, dass Sie der richtige Bürgermeister sind?
Ich glaube, Menschlichkeit und dann Kompetenz, Fachwissen, weil in meiner Wahlkampfzeit hatte ich sehr viele Fragen zu Herausforderungen für die Kommunen in unterschiedlichen Bereichen und ich habe versucht, das ganz pragmatisch, einfach für die Bürgerinnen und Bürger zu erklären.
Ja.
Ich habe viel erklärt, ich habe immer wieder viel erklärt.
Das Amt des Bürgermeisters, das hat man ja 8 Jahre lang inne. Da führt man ja wahrscheinlich dann nicht nur die Projekte der Vorgängerin oder des Vorgängers weiter, sondern hat so ein eigenes Projekt, oder? Was ist Ihr Herzensanliegen für Heubach?
Also ich habe in meinem Wahlkampf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit betont. Das sind Ökologie, Ökonomie und Soziales. Ich habe immer gesagt, in Heubach wird keiner von diesen Dimensionen zu kurz kommen. Weil Nachhaltigkeit ist nicht Ökologie. Nachhaltigkeit sind alle drei Aspekte zu berücksichtigen. Und für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, immer das in alle meine Entscheidungen zu schauen, dass das ausgeglichen wird. Heubach ist schon liebens- und lebenswert. Ich werde das noch stärker machen. Für die nächsten 8 Jahre habe ich das Motto ausgesucht, meiner Gemeinde etwas zurückgeben. Und damit möchte ich die Menschen motivieren.
Ach so, jeder Einzelne soll der Gemeinde, der Gemeinschaft etwas zurückgeben. Ist es das, was Sie an der Kommunalpolitik so besonders reizt? Weil ich habe ja gesagt, Kommunalpolitik sei so ein Faible von Ihnen eigentlich, weil man in der Kommunalpolitik noch selber mitgestalten kann?
Dass man alles konkret vor Ort hat, dass man mit den Menschen, also die Nähe zu den Menschen, ihre Sorge mitzunehmen und versuchen, dafür Lösungen zu finden. Das macht Spaß am Leben.
Aber ich stelle mir das gerade das auch ziemlich kompliziert vor, weil, also wenn ich mir so denke, klar, Sie haben die Bürger direkt, die Bürgerinnen, die können sich auch direkt an Gemeindeparlamenten beteiligen, die können für ihre Anliegen vor Ort eintreten. Aber das heißt ja natürlich, bei persönlicher Betroffenheit ist die Suche nach Kompromissen ja besonders schwer, oder?
Ist schwer. Allerdings, wissen Sie, ich habe den Eindruck, die Menschen, die wollen nur, dass sie verstanden werden. Die Menschen wollen gehört werden und die Menschen hören zu, wenn sie gehört werden. Ich muss leider immer wieder auch Nein sagen, dass es nicht geht und so. Ich erkläre das und die Menschen verstehen das. Manchmal sind sie sehr enttäuscht, aber die verstehen das. Und es gibt welche, die sagen mir ganz klipp und klar, so wie sie aufgetreten sind, so wie sie mit uns reden, das ist unser Problem jetzt, aber wenn es nicht klappt, wissen wir, sie haben alles versucht.
Ja, weil ich gerade nämlich dachte, man wird ja so als Kommunalpolitiker so mit Ärger und Enttäuschung auch wiederum direkt konfrontiert. Ich kann mir vorstellen, so mancher sagt, also dafür habe ich sie nicht gewählt. Ich meine, jetzt sind sie gerade erst gewählt, das dauert noch ein Weilchen. Aber haben Sie nicht Angst, dass so in 2 Jahren jemand sagt, der, was weiß ich, der sich gewünscht hat, eine Umgehungsstraße, also dass die jetzt nicht kommt, dafür habe ich dich aber nicht gewählt?
Diese Sorge habe ich nicht, weil ich möchte alles offen darlegen. Ich habe auch betont, bitte kommen Sie zu mir nicht nur mit Fragen und ich werde, sondern auch mit Lösungen. Und das machen sie auch. Mhm. Und auch diese Lösungswege erkläre ich und dann überlegen wir gemeinsam und gehen diesen Weg. Deswegen, wenn es nicht klappt, werden sie, hoffe ich, dass sie das auch verstehen können.
Jetzt denke ich ja, Kommunalpolitik ist wahrscheinlich sehr angenehm, wenn Geld da ist. Jetzt aber ist ja in den meisten Kassen eher Ebbe. Also mit klammen Kassen kann man wenig Wünsche erfüllen.
So ist das. Und das ist für mich die größte Herausforderung. Wissen Sie, ich muss auch, Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass ich für die zukünftige Generation, dass sie finanziell Spielraum haben. Und es bedeutet auch, dass ich nicht alle Grundstücke jetzt einfach verkaufe, um meinen Koffer für voll zu machen.
Geld zu haben, ja.
Ja, es muss so sein, dass die zukünftige Generation auch handlungsfähig sein müssen. Das wäre auch ein Ziel für mich als jemand, der die Nachhaltigkeit sehr wichtig finde. Aber auf der anderen Seite ist es so, die Menschen sind Sachen so wie Schuldengrenze oder so für die Kommune nicht so wichtig. Die wollen einfach, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden. Deswegen ist es meine Aufgabe zu schauen, dass ich die finanzielle Seite stabil halte, trotzdem schauen, dass die Menschen ihre Bedürfnisse befriedigt bekommen. Das ist die Herausforderung. Das ist nicht einfach.
Also der Blick in das Bürgermeisteramt zeigt, das ist ein Job zwischen allen Stühlen. Der Bürgermeister von Heubach, genau. Joy Alemasong, hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der erste Bürgermeister mit Wurzeln in Afrika. Über seinen Weg nach Baden-Württemberg erfahren wir gleich mehr. Berge gibt es in Baden-Württemberg, wo unser Gast lebt, und Berge gibt es in Kamerun, wo er geboren ist. Allerdings, glaube ich, sind da ein paar tausend Meter Unterschied. Sie sagen trotzdem, Herr Alemasong, dass die Berge in Baden-Württemberg an die Berge in Kamerun erinnern, wo Sie 1974 geboren sind. Erzählen Sie mal aus Ihrer Kindheit. Was prägte die Kindheit?
Also das Leben in der Natur, das hat meine Kindheit geprägt. Die Freiheit als Kind, die ich hatte, das hat mein Leben geprägt.
Was meinen Sie mit Freiheit? Sie durften?
Dass ich nach der Schule direkt rausgehen dürfte und spielen mit Freunden, in den Wald laufen, unterschiedliche Obstarten essen kann und nach Hause abends zurückkehrte ohne Hunger und kein Abendessen gebraucht. Das ist das, was ich mit Freiheit für mich als Kind, weil ich habe 3 Kinder und ich sehe, jeden Tag muss ich hören, Papa, darf ich jetzt raus und solche Dinge. Und das habe ich nicht gebraucht.
Ganz andere Kindheit, als Sie jetzt Ihren Kindern ermöglichen können. Sie sind in eine sehr große Familie hineingeboren. 14 Kinder waren Sie, habe ich 13 Geschwister.
Ja.
An welcher Stelle kommen Sie?
2.
Also Sie hatten viel Verantwortung wahrscheinlich für die jüngeren Geschwister.
Oder ich habe immer noch.
Haben Sie immer noch?
Ja, ich habe immer noch diese Verantwortung. Mein Papa ist leider 2017 gestorben. Deswegen hat man auch diese Verantwortung jetzt zum Beispiel, nach der Tradition und so. Meine jüngere Schwestern, die noch nicht verheiratet sind, die gebe ich jetzt ab, wenn die heiraten und alles wird über mich laufen, die Anfrage der Familie des Bräutigams und alles und ja, die Gespräche, die traditionelle Bräuche und Riten, das muss ich alles beherrschen und umsetzen.
Ist das nicht ein ganz schöner Spagat? Also Sie hier in Deutschland mit ganz anderen, ja, würde ich jetzt auch mal sagen, Frauenbildern, Selbstbestimmung konfrontiert und dann gleichzeitig irgendwie dieses traditionelle Bewusstsein, wie Sie es jetzt eben geschildert haben, ganz schöner Spagat.
Ja, wobei, ich sage immer, mein Papa war mein größter Vorbild und das hat damit zu tun, dass er nicht nur diese großartige Vater war, auch von seinen Beispielen. Wir sind nur zwei Jungs mit sechs Schwestern, aber er hat uns gleich behandelt. Er hat natürlich sein erster Sohn ein bisschen dieses Sohnemann Eindruck gegeben, aber er hat mir immer wieder erklärt, dass Verantwortung wichtig ist. Ich werde nicht vergessen, als er einmal geschimpft hat und hat gesagt, wenn ich auf meine Geschwister nicht gut aufpassen kann, meine ältere Schwester mag das sehr gut und sie kann und darf auch diese Verantwortung übernehmen, wenn er nicht mehr lebt. Es muss nicht ich als Junge sein. Es hat mit Verantwortung zu tun. Also ja, der hat das anders gesehen.
Ja. Sie haben jetzt gerade von 8 Kindern gesprochen. Ich habe von 14 Kindern gesprochen. Ich glaube, Ihr Vater hatte 2 Ehefrauen.
Ist das. Polygamie. Ein Mann, mehrere Frauen.
Also auch sehr traditionell oder trotzdem modern. Das ist ja etwas, was Sie wahrscheinlich auch in Deutschland immer wieder erklären müssen, oder? Aber für Sie kommt das gut zusammen.
Ja, nee, ich muss das immer wieder erklären. Für mich ist es wichtig, meine Kultur gut zu verstehen. Meine Identität ist wichtig und das versuche ich vorzuleben. Vor allem die Verantwortungsseite. Hm. Und genauso sehe ich das beim Bürgermeisteramt. Es ist nicht das Amt, wo alle nach oben schauen und so. Es ist das Amt, was Verantwortung hat. Und diese Verantwortung hat mein Papa mich so beigebracht, dass es kann auch sowohl eine Frau als auch ein Mann tragen.
Naja, wo Sie das gerade sagen, also Ihr Vater Beispiel geben, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, Ihr Vater war Schulleiter, Bildung war ihm sehr wichtig.
Ja.
Bildung für die Söhne und für die Töchter?
So ist das.
Sie sind fürs Studium ins Ausland gegangen. War das eigentlich ungewöhnlich?
Nee, das war nicht ungewöhnlich damals. Es gab Stipendium für die Besten im Lande für Abitur. Mhm. Aber 3-4 Jahre vor meiner Abiturzeit wurde alle diese Stipendium gestrichen. Und deswegen wollte ich unbedingt selber nach Europa kommen. Es hat auch damit zu tun, dass als junger Mann in der Schule, wenn man immer gut in Chemie und Physik, Mathe,
also Naturwissenschaften waren so ihr,
naturwissenschaftliche Fächer, immer gut abschneidet, dann sagen Familie, manchmal mehr die Familie, weil mein Papa war sehr offen, der hat gesagt, du kannst Priester werden, du kannst, was du möchtest, du musst nur glücklich sein. Aber von der Familie und anderen, der muss ein Arzt werden, der muss Arzt werden.
Wollten Sie aber nie.
Ich wollte das nie. Mein Geschichtelehrer war auch der Meinung, ich muss Diplomat werden, weil in Geschichte hatte ich immer fast immer 100 Punkte. Ich habe gern gelesen, Geschichte damals. Mhm. Deswegen war es für mich wichtig, nachdem mein Papa auch Politiker war und neben Schulleitung, der war aktiv in der Politik, nachdem ich das begleitet hatte und als Kind viel Zeitungen gelesen hatte, war ich der Meinung, ich muss in diese Richtung gehen, um zu schauen, dass ich einen Beitrag leisten kann, die Herausforderungen in Kamerun damals mit Windeswandeln, dass ich da mithelfen kann, eine Lösung für die Probleme zu finden.
Aber Wind des Wandels, sagen Sie gerade. Mhm. Aber auf jeden Fall war für Sie klar, also diese Ausbildung wird nicht in Kamerun stattfinden. Dafür muss ich ins Ausland gehen.
Aha. So ist das.
Sie haben ja gerade gesagt, die Stipendien waren dann nicht mehr. Sie mussten es sich also quasi selbst erarbeiten.
Genau, das ist auch einer der Gründe, warum ich nach Deutschland kam. Weil England und USA, die so Favoriten waren, die waren zu teuer. Und dann habe ich alle Optionen geprüft in Deutschland, Studium kostenlos, zumindest damals. Und ich musste nur eins überwinden können, die Sprache.
Die Sprache, ja.
Genau.
Wie ist so die Erinnerung an den Anfang in Deutschland?
Es war nicht einfach. Manchmal haben wir versucht, Worte auszusprechen. Ich weiß, ich hatte einen sehr klugen Freund, der hat gesagt, Joy, das Wort ausgezeichnet kann ich nicht aussprechen. Wie gesagt, es war sehr, sehr schwer für uns alle und wir haben uns die Mühe gegeben. Ich glaube, das, was ich auch als Dozent hier oder wenn ich Schülerinnen und Schülern hier beobachte, Kindern hier beobachte, der Unterschied zwischen Kindern hier und in Kamerun ist das, weil hier sehr viel zur Verfügung stehen, für die Kinder da sind und die vieles haben, was sie brauchen. Sie müssen sich kaum anstrengen. Machen sie sich auch nicht so viel Sorgen, was sie werden können. In Kamerun sind wir schon als Kind. Ich möchte Arzt werden, damit ich dieses, damit ich ein besseres Leben führen kann. Ich möchte das werden, damit ich meine Eltern unterstützen kann. Kinder sind schon Ende Grundschulalter, Gymnasium, fixiert auf das, was sie werden wollen, ja. Ingenieurart. Und wenn ich manchmal meine Studierende hier, weil ich immer wieder noch Lehrveranstaltungen habe in der Uni, fragen, was sie werden wollen, wissen sie noch nicht. Und das hat dazu geführt, dass ich mit dem Ziel hatte, ich lerne Sozialwissenschaft, ist für mich wichtig, weil ich möchte gesellschaftliche Wandel verstehen und gestalten und steuern können.
Aber Sie wollten vor allem den gesellschaftlichen Wandel in Kamerun verstehen und gestalten und sind dann aber nicht nach Kamerun zurückgegangen.
So ist das.
Warum hat es nicht mit der Rückkehr geklappt?
Genau. Ich habe nach dem Ende des Studiums angefangen, mich zu bewerben in Kamerun. Ich war vor Ort, habe Bewerbungen überall abgegeben. Ich habe kein einziges Interview bekommen oder keine Einladung. Dann habe ich von Deutschland aus mich für Stellen für Entwicklungshelfer beworben. Ich erinnere mich noch, es ging um die Dezentralisierung in Kamerun, in Burundi, in Ruanda. Gab es so eine Stelle, die haben jemanden gesucht. Ich habe gedacht, wow, mein Traum, dafür habe ich studiert. Ich kam nach Deutschland, um Demokratie zu studieren und zu lernen und damit ich das zu Hause fördern kann. Und das ist dann die Stelle für mich. Aber ich habe mich beworben und dann kam eine Rückmeldung, dass diese Stellen nur für deutsche und EU-Staatsangehörige möglich sind. Und dann war ich sehr enttäuscht, weil ich habe absichtlich zu Beginn gesagt, ich werde die Staatsangehörigkeit hier nicht annehmen, weil ich zurückkehren möchte.
Und das war jetzt genau der Fallstrick. Sie konnten die Stelle nicht annehmen, weil Sie kein Deutscher waren.
So ist es.
Außerdem haben Sie Ihre Frau aus Kamerun in Deutschland kennengelernt. Da habe ich mich gefragt, war das jetzt eigentlich Zufall oder hatten Sie doch sehr viel in der Community, also in der kamerunischen, wenn es sowas gibt, Community sich aufgehalten?
Nee, das war Zufall. In der deutschen Gemeinschaft bin ich zu Hause schon von Beginn an und deswegen war das ein reiner Zufall. Ich kam nach Deutschland in Bonn, Juni 97. Juni 98 kam sie auch nach Deutschland in Bonn und dann sind wir uns dort begegnet.
Herr Alemasung, wenn ich hier die ganze Zeit so sage, mit Wurzeln in XY, ist das eigentlich schon ein bisschen zu viel? Betont das nicht immer irgendwie, der kommt von woanders her oder finden Sie das ganz gut?
Also unsere Wurzeln zu betonen ist kein Problem. Das ist der Ursprung, das ist da, wo wir herkommen. Von daher ist das nicht schlimm.
Weil ich frage natürlich im Hinblick auf Diskriminierung, Rassismus. Welche Erfahrungen haben Sie ja vor allem in Deutschland mit Rassismus gemacht?
Ja, ich habe Erfahrungen in der Richtung gemacht, dass vielleicht bei Wohnungssuche auf dem Arbeitsmarkt und natürlich das Beispiel auch jetzt strukturelle Diskriminierung durch diese Bewerbungsverfahren.
Das, was wir gerade hatten, ne? Genau. Bewerbung und dann nur für Deutsche.
Ja. Oder Schimpfwörter und so weiter und so weiter. Aber wissen Sie, man erlebt das als Rassismus und ich habe, wie gesagt, ich versuche die positive Seite vom Leben zu sehen. Und ich dachte, okay, es gibt auch in denselben Ländern Menschen, die von anderen Stämmen diskriminiert werden, weil sie nicht von dem gleichen Stamm sind. Wenn ich an Kamerun denke, dass, ich weiß nicht, Tribalismus, wo die Eliten nur Menschen einstellen, die aus ihrem Stamm oder Volksgruppen kommen. Von daher versuche ich das einfach, damit so umzugehen, dass das ein Teil der Herausforderungen im Leben sind. Und wie gesagt, das hat auch mit der Lehre meines Vaters zu tun, weil als junger Mann hat meine ältere Schwester damals immer geschimpft, mich lächerlich manchmal gemacht und gesagt, dein Kopf ist groß, big head, big head und so. Und ich habe manchmal geweint und mein Vater war sehr enttäuscht und er hat mir erklärt, wissen Sie, das, was gesagt wird und das, was die Tatsache ist, das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Aber da muss man ganz schön stark sein, ne? Wenn man das, was einem an den Kopf geworfen wird, dann immer irgendwie so nicht an sich rankommen lässt.
Genau, aber das zu verstehen, das hat er mir erklärt und das habe ich meinen Kindern jetzt so weitergegeben und das hat große Wirkung gehabt, weil er sagte, Meinung und Realität sind anders. Ich soll mich über Realität Gedanken machen, nicht über Meinung. Hm. Und das hat mir geholfen, sodass wenn manchmal Menschen schwarz geschimpft haben, habe ich gesagt, wow, schwarz ist nur Kategorisierung. Weiß, schwarz, kein Mensch ist so weiß wie ein weißes Blatt und kein Mensch ist so schwarz wie die Farbe schwarz. Ja. Und das sind Kategorisierungen für uns, um einfach Dinge besser zu verstehen.
Ich finde das ja ganz interessant, wie Sie auch sagen, dass Sie Ihren Kindern das auch so beibringen, weil eigentlich ist das, empfinde ich das jetzt gerade so, es ist total traurig, dass es notwendig ist, die Kinder, Ihre Kinder, die natürlich schwarze Hautfarbe haben, so zu stärken, dass sie irgendwie, ja, das, was dir an den Kopf geworfen wird, das bist nicht du, das ist eine Meinung. Also die Kinder da nicht vor schützen zu können, die Gesellschaft nicht ändern zu können, offenbar. Mhm. Oder kann man sie doch ändern? Wie sieht Ihr Kampf gegen Rassismus, gegen Diskriminierung aus?
Genau, mein Kampf gegen Rassismus sieht so aus, dass ich Menschen, die diese Persönlichkeitsbildung dort wichtig finde. Hm. Das, was ich meinen Kindern weitergebe, das versuche ich Studierende, das versuche ich jetzt die Jugendlichen in Heubach, weil es ist nicht nur Rassismus, es ist auch, welche Job man mag, manchmal werden, oh, die sind nur eine Putzmann oder eine Putzfrau. Hm. Das geht gar nicht. Einfach stolz darauf zu sein, was man ist. Ob man ein Zimmermann, ein Minister, ein Putzmann, eine Putzfrau, dass man darauf stolz sein muss. Das versuche ich den Menschen zu vermitteln.
Ich habe mitgekriegt, und Sie haben es, glaube ich, vorhin auch kurz angedeutet, Ihr Vater hat sich schon sehr engagiert. Engagement für die Gesellschaft ist für Sie auch so ein Hebel. Mhm. Also Platz und Akzeptanz zu finden in der Gesellschaft über Engagement. Mhm. Also heißt das, ja, zu spüren, egal was mir sonst die Umwelt irgendwie so, ja, in den Weg legt vielleicht auch, zu spüren, ich kann selbst doch was bewegen, wenn ich mich engagiere. Ist das so der Hintergrund?
Also das Motto meines Vaters war, es ist gut, wenn wir wichtig sind. Aber wichtig sein soll so heißen, ich bin wichtig, weil ich meiner Gesellschaft was geben und nicht, weil ich von der Gesellschaft was nehme. Und er sagte, was ich besitze, habe ich genommen. Und das, was ich den Menschen gebe, das macht den Unterschied. Und er nannte Beispiele, er sagt, weil ich habe damals auch über Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, über solche Menschen haben wir gelesen und wir wussten davon. Und dann sagte er, warum sind diese Menschen wichtig? Weil sie die Welt was gegeben haben. Wir wissen, dass sie wichtig sind, nicht weil sie 100 Immobilien oder Milliarden auf dem Konto haben, sondern weil sie was gegeben, die Welt gegeben haben. Und er hat auch versucht zu erklären, damit ich verstehen kann, es ist nicht nur das Ehrenamtliche. Wir können was auch geben durch unsere Wissen. Zum Beispiel Microsoft. Wir haben viel Lösung für unsere Bürotätigkeit jetzt. Der hat was gegeben. Es bedeutet, wir sollen immer schauen, dass wir Lösungen für gesellschaftliche Probleme finden können. Ja. Und die Lösungen können in aller Richtungen sein. Es kann sein, dass ich eine Oma, die neben mir wohnt, einkaufen, tätigen für sie, dass ich jemandem helfen, die Straße zu überqueren. So geben wir was zurück.
Ja, wir waren jetzt ja gerade bei dem Thema Diskriminierung und Rassismus, auch was wir dagegen machen können. Also das geht dann in verschiedene Richtungen, also sich engagieren gegen Rassismus, aber eben auch Menschen, die aus anderen Ländern hergekommen sind, sich hier zum Beispiel auch dann engagieren und dabei merken, dass sie also auch in dieser Gesellschaft ja dann auch vielleicht auch Anerkennung finden. Da denke ich auch oft so, kann man natürlich dann auch so interpretieren, jeder ist seines Glückes Schmied. Man kriegt schon irgendwie das hin, wenn man sich hier engagiert. Aber ist es nicht eigentlich die gesellschaftliche Verantwortung, die Menschen mitzunehmen? Und nicht jeder muss sich selbst seine Stellung erkämpfen.
Ja, ich glaube, es ist, wie sagt man das auf Deutsch, Hol- und Bringschuld. Genau. Ich muss was tun und die Gesellschaft soll Rahmen dafür schaffen, dass ich mich gut reinbewegen kann. Aber ehrenamtliches Engagement ist sehr wichtig. Uns in unsere Gesellschaft einzubringen, ist sehr wichtig. Wissen Sie, als ich mich beworben hatte für die Bürgermeisterwahl, es gibt Menschen, die haben einfach meinen Lebenslauf angeschaut und haben gesagt,
kommt nicht in Frage.
Wow, Sie haben das alles gemacht?
Aha, also positiv reagiert.
Ja, ja, nee, also genau. Was meinen Lebenslauf angeht, haben die alle gesagt, dass ich überqualifiziert bin für das Bürgermeisteramt. Ich musste oft erklären, dass ich das nicht bin. Ich habe das schriftlich über Facebook, per Mail oder direkt, wo eine Frau am letzten Wahlkampftag gesehen hat. Haha, Herr Alemason, ich muss Sie was fragen. Die Antwort spielt keine Rolle. Ich werde Sie wählen. Aber ich möchte wissen, warum jemand so wie Sie mit Ihrer Qualifikation sich für ein Amt, Bürgermeisteramt in Heubach, warum nicht Stuttgart, München und so. Sie sind überqualifiziert. Ich habe einfach nur gesagt, und das habe ich allen immer das Gleiche gesagt. Wissen Sie, ein Bürgermeister ist ein Diener der Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Und kein Mensch ist überqualifiziert, Menschen zu dienen.
Das sind große Worte, Herr Alemason. Da wird man ja...
Ich habe das ernst gemeint und mein Wahlkampf, ich hatte Wahlkampfzitate. Das eine lautete, Führung ist das Privileg, Menschen zu dienen und nicht das Recht, über sie zu herrschen.
Sagt Joy Alemason, Bürgermeister in Baden-Württemberg.
Dans son galère, il y a un amianté, il tombe nous dans ton lambeau. Oui, il y a pour les mapons, dans l'autre coin, je ne sais même pas ton ghetto romain. Souhaite in a wenge, souhaite in a wenge, souhaite in a wenge, souhaite in a wenge. Moye timba munadu Tibola ne wenge yin yeselambo Moye timba muna Tibola ne wenge yin yeselambo Man sendi nyango suweti na wenge suweti na wenge.
Suwedi Nawenge, Richard Boner, lebt seit vielen Jahren in New York. Die Sprache, die wir jetzt gerade gehört haben, Suwedi Nawenge, ist aber, ich sag mal, kamerunisch. Unser Gast Joy Alemason kann das aufklären. Gibt's kamerunisch? Haben Sie die Sprache verstanden?
Nein, weil wir über 200 unterschiedliche Stämme haben mit unterschiedlichen Sprachen. Und das ist jetzt Douala, einer meiner Meinung nach der schönste Sprache von allen über 200 Sprachen, die in dem Land gesprochen werden. Und ich verstehe da leider kein Wort.
Ich habe das mit Anführungsstrichen, wenn man das vielleicht gehört hat, kamerunisch, war mir schon klar, dass es das nicht gibt. Aber insgesamt herrscht doch eine ziemlich große Unwissenheit in Deutschland über die vielen Unterschiede in den vielen unterschiedlichen afrikanischen Ländern. Wie gehen Sie mit dieser Unwissenheit um? Wir sagen ja oft einfach Afrika.
So ist das. Wir versuchen das zu erklären. Ich hatte als Student eine Sendung in Leben gerufen bei einem Lokalradio in Nürnberg, Radio Z. Und die Sendung hieß Afrika Panorama, weil mir viele Menschen damals gefragt hatten, kommen Sie aus Äthiopien oder kommen Sie aus Afrika? Weil sie kannten Äthiopien aus Hungersnot und in Zeitungen und so. Und deswegen war ich damals angetan und dann habe ich diese Sendung gegründet und habe für eine Stunde im Monat über Radio Z erklärt, was Afrika bedeutet, dass Afrika
afrikanische Länder vorgestellt.
Ein Kontinent ist mehrmals größer als Europa. Es gibt Länder in Afrika, die fast das ganze Westeuropa umfasst von Landfläche her. Und,
ja, ist so eine Unwissenheit nicht manchmal auch, macht die nicht auch ein bisschen wütend? Also ich meine, es ist ja nicht erst, also seit Ihrer dankenswerten Sendung im Radio Z, eigentlich hätte man auch schon vorher ein bisschen mehr wissen können. Macht einen das nicht manchmal ein bisschen wütend?
Nein,
Sie nicht, Sie haben unendlich viel Geduld.
Ich sage, ich versuche Menschen zu verstehen, wenn sie diese Information nicht bekommen, überall, sie lesen oft nur diese negativen Sachen über Afrika und alle sprechen von Afrika. Ein Politiker spricht im Radio und sagt Deutschland, Japan und Afrika und dann die Menschen lernen von den Quellen, wo die Informationen kommen. Ja. Ich sage Ihnen einfach ein Beispiel. Ich war Gemeinderatmitglied in einer Stadt, weil das, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber in Gemeinderatssitzung sagte ein sehr alter Mann mir, wissen Sie, Sie sehen gut aus, sauber, sprechen gut Deutsch und alles, aber wenn Sie bei mir klingeln, werde ich nicht aufmachen. Und dann waren alle anderen Mitglieder des Gemeinderates entsetzt und es war so ruhig. Und ich habe nur gesagt, wissen Sie, ich kann Sie verstehen. Sie haben hier im Radio gesehen, die Menschen aus Afrika, die sind Drogenhändler und das und das und das. Und deswegen kann ich manchmal Ihren Standpunkt verstehen. Ich werde das nur nicht verstehen, wenn Sie dann mich kennengelernt haben und Ihre Meinung nicht ändern.
Also ich kriege schon mit, dass Sie eine unendliche Geduld mit Ihrer Mitbevölkerung haben. Sie engagieren sich beispielsweise in einem Eine-Welt-Arbeitskreis und in Engagement global im Auftrag der Bundesregierung. Aber wird da tatsächlich auf Augenhöhe agiert? Weil das hört sich immer nicht so an, gegen was Sie nach wie vor kämpfen müssen. Das hört sich nicht nach Augenhöhe an.
Ja, das ist schwierig. Das mit dem Augenhöhe ist sehr, sehr schwierig. Es wird danach gestrebt, aber es ist schwierig, das so vorzuleben oder zu erleben. Da, wo ich mich engagiere, ich bringe mich dort ein. Zum Glück sind das Themen, die ich beherrsche und da kann ich auch so entscheidende Rolle spielen, Menschen mitnehmen. Und deswegen, wenn ich dort bin, ist das mit dem Augenhöhe fast selbstverständlich.
Ja, immer von einer Person zur anderen Person, immer in dem direkten Austausch. Wie stark ist Ihre Verbindung nach Kamerun noch? Sie haben mit Ihren Kindern beispielsweise auch Aktionen für Kamerun gemacht.
Ja, ich möchte unterstützen, dass es in dem Land besser geht. Ich war 2011 dort mit meinen damals 2 Kindern, jetzt sind die 3. Und wir haben meine Grundschule besucht und die waren sehr, sehr überrascht.
Die Grundschule, die Sie selber besucht haben,
genau,
damals als Schüler? Mhm.
Die Klassenzimmer waren zerfallen. Manche Klassenzimmer hatten kein Dach, manche keine Wände mehr. Und wenn es geregnet hat, müssen die Kinder nach Hause geschickt werden. Und das hat mich beschäftigt. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe PowerPoint vorbereitet und habe angefangen, Unterstützung zu suchen. Und als ich Mitglied des Gemeinderates St. Antonius Kirche Zuffenhausen gewählt wurde, haben wir Projekte ausgesucht, welche wir unterstützen können. Und dann war meine Grundschule ausgesucht, weil man sagte, ja, wir haben Zugang. Und dann haben wir damit, die Kirche hat unterstützt, dass wir die Klassenzimmer neu bauen könnten. Und dann, weil ich auch aktiv bin in Schulen allgemein, vor allem in den Schulen, wo meine Kinder sind, in Zuffenhausen, da haben wir Projekte zum Thema globales Lernen, Ressourcen, Umgang mit Ressourcen, wo kommen die Ressourcen, die wir nutzen. Und in dem Zusammenhang gab es Unterstützung von der Schule, sodass die restlichen Klassenzimmer, Wasserbrunnen und alles gebaut wurde. Und letztes Jahr während des Wahlkampfes war ich kurz in Kamerun für Schlüsselübergabe der letzten Klassenzimmer und Toiletten.
Wie werden Sie gesehen in Kamerun? Also es gibt ja immer so diese Diskussion irgendwie, da kommen die Weißen in afrikanische Länder und retten und spenden. Jetzt kommen Sie aber nicht als Weißer, als Deutscher zwar, aber nicht als Weißer. Wie werden Sie gesehen in Kamerun?
Ja, nicht nur ich, viele, die aus Europa kommen, wir werden gesehen als Menschen, die Lösungen bringen, Geld bringen, um einfach die Probleme dort zu lösen. So werden die Menschen uns gesehen. Und wenn sie solche Projekte erleben, zeigen sie sehr viel Respekt. Vielleicht ist Respekt zu wenig, die zeigen viel Liebe, die sind sehr, sehr dankbar. Und andererseits gibt es welche, die denken, jetzt können sie alles verlangen. Genau.
Also Sie haben auch einen sehr kritischen Blick auf die Empfänger der Hilfe.
Ja, Ich glaube, wenn wir Hilfe brauchen, ist es wichtig, dass wir geholfen werden. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wir sollen immer schauen, dass wir auch selber zurechtkommen, egal wo wir sind. Diese Einstellung, ich muss für mein Leben was tun, das ist wichtig, das sage ich den Kindern, das prägt jetzt mein politisches Leben, deswegen bin ich auch in der CDU, weil selbst von kirchlicher Seite her ist es kompromisslos, wir müssen die Hilfsbedürftige unterstützen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass Menschen das nicht ausbeuten, dass Faulheit nicht unterstützt werden. Und das geht von Anfang an, dass wir Kindern erklären, wichtig ist, dass ich was tun.
Harte Worte von Joy Alemasung hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben mit Ihrem Namen begonnen, Herr Alemasung. Sie heißen ja Joy Azongaso Alemasung. Was ist denn die Bedeutung des zweiten Namens Azongaso?
Genau. Alemasung weiß ich nicht, was es bedeutet, aber Azongaso heißt die Wahrheit sagen.
Wahrheit sagen.
Genau, das hat mir mein Onkel erklärt. Azong, was sagen und also die Wahrheit sagen.
Die Wahrheit sagen als Politiker, ist das immer einfach?
Ich glaube, das müssen wir tun, weil auf Deutsch sagt man, Lügen haben kurze Beine. Deswegen ist Kommunalpolitik so schön, weil auch wenn am Anfang das nicht gut gesehen wird, später erkennen die Menschen, das war die Wahrheit. Andersrum, wenn das nicht stimmt, dann...
Die kurzen Beine würden Sie auch schnell erkennen.
So, und deswegen, ich glaube, es ist schwierig, aber einfacher. Und wie gesagt, die Menschen werden uns schimpfen. Ich habe schon immer wieder, wenn die enttäuscht sind, die Straße wurden gesperrt wegen Erschließung, dann schreiben sie Mails und schimpfen und sagt, die Verwaltung ist schlecht und so. Ich habe meine in unserem Teamgespräch in der Verwaltung gesagt, ich habe mich entschieden von Anfang an, ich lese nie die Schimpfworte. Wenn ich E-Mail aufmache, frage ich immer, ich suche nur danach, was will der Bürger oder die Bürgerin. Die Schimpfworte, die Schimpfsätze übersehe ich.
Ein Rezept. Ein Rezept, um sich nicht zu sehr aufzuregen oder vielleicht auch den Mut zu verlieren bei der Arbeit. Joy Alemasung, Bürgermeister in Heubach, Baden-Württemberg. Dankeschön für Ihre Zeit, Herr Alemasung.
Herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Dankeschön.